Welche Bedeutung Jesus Christus für unser Leben hat, warum es für uns gut ist, ihm zu folgen, mit ihm zu leben. Ich glaube, dann sind wir bei den Ich-Bin-Worten, also in dieser ganzen Reihe, richtig. Und er hat sich uns vorgestellt, no, ich brauche mal technisch freundliche Unterstützung, aha, da. Also diese Ich-Bin-Worte, ich habe es vergangenen Sonntag schon gesagt, dieses Ich ist betont. Das ist nicht nur ich bin einer von vielen, sondern ich bin. Und wir haben am vergangenen Sonntag davon gehört, dass Jesus von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und heute geht es eine Station, ein Blütenblatt, so habe ich mir das einmal als Hintergrund ausgesucht, weiter. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn man sich diesen Vers so, der ist jetzt herausgerissen aus dem ganzen Zusammenhang, anguckt, dann hat er einen sehr, sehr hellen, einen sehr strahlenden Hintergrund. Es geht um das Sukkot, das Laubhüttenfest, was bis heute ja noch gefeiert wird. Es ist eine Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung. Man baut bis heute Sukkah, also Laubhütten auf den Straßen, da wo man ist. Und es wird gefeiert. Am Abend des letzten großen Tages dieses Festes strahlt der Tempel in heller Beleuchtung in die dunkle Nacht. Und man stellte vier große Leuchter, goldene Leuchter auf und goss in große Schalen, vermutlich so circa 65 Liter Öl in jede Schale und dann wurde es entzündet. Und diese Leuchter, die ragen über die Umfassung des Tempels hinaus und verbreiten das Licht über ganz Jerusalem. Man sagte, dass alle Straßen, alle Häuser, überall hinein strahlte dieses Licht. Und dieses Licht, der leuchtende Tempel in Jerusalem, das war Verdeutlichung dessen, was Gott durch seine Propheten schon im Alten Testament angekündigt hat. Für uns vielleicht weit, weit weg und trotzdem, ich möchte euch heute Morgen mit auf eine Spur nehmen. Das wird heute Morgen unwahrscheinlich hell werden. Also ein 1000-Watt-Strahler ist gar nichts dagegen, was wir hoffentlich miteinander ein Stück nachvollziehen können. Und zwar, ich habe euch die Bibelstellen, das sind so Lichtzeichen aus dem Alten Testament. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Gewohnter Vers. Adventszeit lässt grüßen, wir fangen früh an. Aber genau das lässt Gott vorausstrahlen. Das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung und die ist nicht abgeschlossen. Oder das andere, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir, denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Lichtzeichen. Und wir merken, was das ist, wenn wir in einen dunklen Raum reintreten und da trägt jemand nur eine Kerze hinein. Diese eine Kerze, die mit einem Mal ihr Licht darin ausbreitet. Und damals war das jetzt auch. Diejenigen, die wirklich zu diesem fröhlichen Fest versammelt waren, einem der Erntefeste, einem der drei großen Feste, sie besaßen dieses kostbare Gut, dieses Licht. Das Licht, was Gott allen Völkern verheißen hat. Sie hatten das Licht mitten in der Stadt. Und gleichzeitig frage ich mich und frage ich uns, hatten sie das Licht wirklich? Ich behaupte einmal, das ist eher unsere Situation. So lichtvoll sieht das gar nicht aus. Und damit meine ich nicht das triste, trübe Wetter da draußen. Das schlägt einem dann nochmal zusätzlich aufs Gemüt. Aber wir tappen im Dunkeln. Es gibt ja manchmal Spiele, da ist es gewollt. Als Kinder so Topf schlagen, Augen verbinden und dann ja, Tischbeine, manchmal auch die Füße von irgendwelchen Mitspielern, da ist es gewollt. Oder die Zeit vom Geburtstag, die Zeit der Heimlichkeiten oder vor Weihnachten, wo man sagt, ja, also nicht alles soll erkennbar sein. Aber all das meine ich ja gar nicht. Sondern wie sieht es in unserem Alltag aus? Ist das hell oder dunkel? könnt ihr sagen, macht einfach mal die Tagesschau an oder die Heute-Sendung und lasst mal diese Nachrichten auf euch wirken. Und dann über einen langen Zeitraum. Corona haben wir meistenteils hinter uns gelassen, aber die Unsicherheit, man gewöhnt sich scheinbar an alles. Ukraine, naja, oder das mit dem Gazastreifen oder das neue Schreckgespenst am Himmel, das füllt immer mehr die Zeitung, was passiert, wenn Trump nochmal Präsident wird. Und das ist nur so viel. Das ist ja noch weit weg. Wie sieht das aus mit unserer Wirtschaft? Könnte ich weitergehen? Und ihr merkt, wenn ich mir Mühe gebe, das wird ein sehr dunkles Bild, was wir hier malen könnten. Und dann zu sagen, ja, hey, woher kommt da Licht? Wie kriege ich ein Stück Orientierung, wenn ich mir die Machthaber angucke? Die Frage nach dem Klima und. Wissen wir wirklich, wo es längst geht? Wissen, ich sage das mal so frech, die da oben, wo es längst geht? Das ist ein Tasten, ein Suchen, ein, ja, mit vielen Fehlern verbunden. Und das reicht bis in unsere Gemeinde hinein. Nicht alles, was läuft, ist gut, ja. Sind die Ziele für dieses Jahr klar? Wo wirst du am Ende dieses Jahres stehen? Was wirst du erreicht haben? Oder ist es besser, ohne Ziele unterwegs zu sein? Nur, natürlich, beim Navi funktioniert das nur sehr bedingt. Dann sehe ich, wo ich mich gerade befinde, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also auch nicht so ideal. Aber in diese Unsicherheit hinein dürfen wir diese Ich-Bin-Worte Jesu hören. Und was meint Jesus, wenn er von der Finsternis redet? Wir werden nicht mehr in der Finsternis tappen. Finsternis steht eben nicht für die Sünden, also die Einzelnen, die man jetzt alle aufzählen könnte. Es geht nicht um einen ethisch-moralischen Blick auf die Situation. Es geht nicht um richtig oder falsches Handeln zuallererst, sondern die Finsternis, die Jesus hier meint, das meint die Situation von Menschen von klein auf. Wir werden in die Finsternis hineingeboren. Menschen ohne Gott, Menschen losgelöst von Gott. Und die Folge ist, dass wir grundsätzlich zu jeder Tat fähig sind. Wir müssen nur weit genug von Gott weg sein. Dann kriegen wir alles kaputt. Wir machen alles dunkel, schwarz. Und wir können, und das ist wirklich so, das kommt, das Innere tritt zutage. Böse Gedanken, Klatsch, Habgier, Begierde, Ehebruch, Hass, Mord. Jesus hat das alles aufgezählt. Und dann muss ich sagen, das trägt jeder von uns da drin. Und es kann rausbrechen. Und gleichzeitig wollen wir, egal wie wir uns anstrengen, wir wollen ja Veränderung, wir wollen das ja eigentlich nicht, aber wir bekommen es nicht hell. Wir kommen Gott kein Stückchen näher. Und in diese Sphäre der Finsternis wird der Mensch hineingeboren. Wir schaffen den Ausgang nicht. Und zugleich haben wir die Sehnsucht. Ja, wir gehen auf die Suche nach Licht, nach Orientierung. Das wünschen wir uns. Und es ist toll, wenn man wirklich so am Ende eines Tunnels so einen Orientierungspunkt hat und weiß, da will ich hin, da kann ich hin. Ich merke das ja schon beim Autofahren, wenn das so richtig zappenduster ist oder neblig. Und auf Abstand fährt da jemand vor mir. Und ich weiß, ich kann es verfolgen. Oh, da geht es um die Kurve. Oh, da die andere Richtung. Also ich habe einen Fixpunkt sozusagen. Und nicht nur Pflanzen brauchen Licht, um wachsen zu können. Manchmal so eine spannende Erfahrung, wenn man in den Urlaub fährt, macht die Außenjalousien runter und kommt wieder zurück und freut sich über das, was übrig geblieben ist von der Blume. Ja, aber wie sieht das bei uns? Sieht das bei uns so anders aus? Wir suchen nach Sinn, wir fragen nach dem Ziel und Gott lässt uns in dieser Spannung nicht allein. Da hinein, das ist jetzt nur grob beschrieben, weil so viel Zeit bleibt mir nicht, fällt dieses Ich bin das Licht der Welt. Und ich habe mich da lange mit beschäftigt. Ich möchte wirklich einen großen Bogen spannen. Wo Gott ist, da wird es hell. Ich habe die Bibelverse, ich werde die zitieren, aber ich werde sie jetzt nicht alle da sichtbar machen. Es gibt viele Lichter auf der Welt, aber nicht jedes Licht, was irgendwo sichtbar wird, hilft uns wirklich weiter. Es gibt Irrlichter. Und die führen uns eben, wie sie sagen, in die Irre. Wir brauchen nicht wirklich helles Licht, wir brauchen Hilfe. Und das ist gleichzeitig das Schwierige, Hilfe von außen. Und wenn ich dann mir das angucke, warum wenden wir uns nicht an Gott, an den Experten, ich nenne das mal so, es hört sich vielleicht ein bisschen frech an, den Experten für Licht, der Licht in die Dunkelheit hineingebracht hat. Ganz am Anfang der Bibel heißt es schon, noch war die Erde wüst und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Gott sagt, es werde Licht. Und Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde wirklich Licht. Es wurde hell. Leben wurde möglich. Gott bringt Ordnung ins Chaos hinein. Wo er ist, wo er handelt, da wird es hell. Und das ist wirklich so ein roter Faden. Ihr könnt euch mal die Mühe machen. Ich habe das bei den Liedern schon ansatzweise gemerkt. Und je mehr ich dann höre und mir Gedanken mache, es gibt so viele lichtvolle Verse in der Bibel. Gott allein ist unsterblich, er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Ihm allein gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Da merken wir etwas von Anbetung. Da merken wir etwas von der Größe Gottes. Oder das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Kein bisschen. Und wir merken, wie leicht das bei uns ist, wenn Tracht etwas Helles, wie leicht man da merkt, wenn es schmuddelig wird, wenn es so ins Gräuliche reingeht. Bei Gott gibt es nicht kein Zwielicht, kein Zweifel dran. Gottes Licht steht für Helligkeit, für Heiligkeit, für Reinheit. Ein totaler Kontrast. Gott, Mensch, das kommt nicht zusammen. Und was ist Gottes Ziel für uns Menschen? Und jetzt mache ich wirklich mal diesen großen Sprung, der da auch abgebildet ist. Der Sprung ins letzte Kapitel der Bibel. Da, wo die Rede davon ist, dass das himmlische Jerusalem in diese neue Erde hineinkommt und wo Gott und Menschen zusammenwohnen sollen. Die Menschen, die seiner Einladung gefolgt sind. Die Menschen, für die er alles gegeben hat. Und die Bewohner dieser Stadt geworden sind. Und dort heißt es, dort wird es keine Nacht geben. Und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Merkt ihr, da ist Orientierung da. Wo Gott da ist, Orientierung. Und nicht wie Motten wird irgendwas umschwärmt, sondern Gott. Wo Gott ist, da wird es hell. Ein großer Bogen. Und Gott, das ist für mich so der erste Punkt auch, Gott lässt uns nicht allein. Das ist die Absicht. Und es gibt weitere Orientierungspunkte. Wo Gottes Wort ist, da ist es hell. Das haben wir eben gerade gesungen. In diesem längsten Lied und Psalm der Bibel wird die Bedeutung von Gottes Wort mit grandiosen Worten beschrieben. Da überschlägt sich einer, dass jemand begeistert von Gottes Wort und findet immer neue Worte auch dafür. Und eben halt dieses eine Wort da drin ist, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind es gewohnt, mit Bedienungsanleitungen umzugehen. Wer ein neues Gerät bekommt, tut in aller Regel gut dran, da mal reinzugucken. Auch wenn andere meinen, Bedienungsanleitungen seien nur etwas für Memmen, man probiert es und wenn man es nicht kaputt kriegt, funktioniert es. Könnte aber teuer werden. Das ist so das eine. Und die andere Richtung, wir sind große Freunde von Ratgebern. Ob das medizinische sind, sportliche etc., Ratgeber in Richtung Glück und. Sie erscheinen in hoher Auflage und sie werden gekauft. Warum? Weil wir Orientierung suchen, weil wir sagen, ich möchte gerne einen Fachmann nach Möglichkeit, aber kenne ich den Autoren? Ist ja auch immer die Frage. Also ich brauche etwas, um mich in meinem Alltag zurechtzufinden und je nachdem, ob es ein Problem ist, Abhilfe zu schaffen. Aber auf diesem Hintergrund zu fragen, welchen Stellenwert hat denn Gottes Wort für uns? Für meine, für deine Entscheidung, für jeden Tag? wie viele, ich nenne das jetzt mal sehr abgekürzt, seiner Ratschläge folgen wir? Wie viele Ratschläge finden wir von ihm? Wie sehr suchen wir bei Gott Antworten auf unsere Fragen? Und ich nicht verkehrt verstehen. Ich erhebe jetzt nicht meinen Zeigefinger und sage, Leute, ihr müsst jetzt mehr Bibel lesen. Da habt ihr mich falsch verstanden. Das ist nicht das, sondern die Frage ist viel ernster. Welche Autorität hat Gottes Wort? Es gibt so viele Schrifterzeugnisse, zu sagen, hey, das ist nur ein Buch von vielen. Und es werden immer mehr. Welche Autorität hat dieses Wort Gottes für uns? Er ist doch der Schöpfer, der, wir haben eben ein Stück davon auch wieder gesungen, der Kreator, der Erfinder von uns Menschen. Und wenn ich bei dieser Bedienungsanleitung bleibe, dann muss ich sagen, die Bibel ist eine geniale Bedienungsanleitung von unserem Schöpfer für uns Menschen. Wir finden drin, was gut für uns ist. Sollte er dann nicht auch wissen, wofür er uns gemacht hat, was uns schadet? Bei anderen Dingen, da wissen wir genau, nicht in ein Magnetfeld, nicht mit Wasser dran, nicht mit dem dran. Guckt in die Bibel rein. Ähnliches findet mir für uns. Sein Wort ist Wegweiser, Orientierungshilfe. Ja, ich sage einfach mal, ein Navi fürs Leben. Nur, mein Navi im Auto, das müsste eigentlich stinksauer sein. Weil ich ganz oft, das sagt dann, ja bitte hier links abbiegen und ich fahre rechts oder ich fahre geradeaus, weil ich es besser weiß als das Navi. Passiert tatsächlich mal. Also, wie sieht es aus? Meine ich es besser zu wissen als Gott? Wie sieht es aus, wenn sein Licht auf die dunklen Stellen bei mir fällt? Weiche ich aus oder sage ich, ich weiß besser? Ich biege ab. Wenn Gott mir vor Augen führt, was nicht gut für mich ist und ich mache es trotzdem. Wo Gottes Wort ist, da wird es hell. Die Frage ist, lasse ich es hell werden? Und jetzt sind wir eigentlich erst da, wo ich versprochen habe, da wollen wir hin. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn Jesus das von sich selber sagt, dass er Licht ist, dann erkennen wir doch da auch hinter die Absicht, ich will euch Leben schenken. Ich führe euch durch das Leben. Ich bin an eurer Seite. Im Judentum war das, dieser Begriff Licht der Welt ein besonderer Begriff, vielfältig verwendet für die Tora, die fünf Bücher Mose, also das ganze Gesetz, für den Tempel, für Jerusalem, für das Volk, für Personen, für Gott. Es war ein Synonym für all das. Das machte die Sache damals nicht unbedingt einfacher, weil da auch mit verknüpft war, dass Jesus mit einem ganz steilen Anspruch kam. Dieses Ich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ist das Ich Gottes. Er maßt sich Gottes Autorität an. Und das gibt Spielraum für Rückfragen, für die Frage nach der Autorität. Lest mal weiter ab Vers 13, da geht das ein Wortgeplänkel hin und her. Du erzählst uns das, dein Selbstzeugnis, aber bei uns gilt zwei Zeugen. Und du bist nur einer. Und Jesus verweist dann, wo er seine Autorität herbekommt. Von seinem Vater, zum Beispiel bei der Taufe, auf dem Berg der Verklärung, wo er seine Autorität herbekommt, durch die Zeichen und Wunder, die er im Namen Gottes tun kann. All das ist da. Jesus tritt mit dem Anspruch auf, ich bin das Licht der Welt. Und Johannes hat uns da auch schon etwas von vorgelesen. Johannes 1, alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen, es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. So viel Dunkelheit, bis heute. Und man versucht heute auch, Jesus mundtot zu machen. Eine der gefährlichsten Dinge ist in meinen Augen diese Toleranz, ein Licht. Und Jesus sagt nicht, ich bin ein Licht. Falsch, hat er nie gesagt. Ich bin das. Und wenn ich es auf die Spitze bringen will, das einzige Licht. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht, Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Mundtot gemacht, ans Kreuz gehängt, umgebracht, die Wahrheit nicht wahrnehmen wollen. Viele Menschen damals und heute lehnen es ab. Und lest mal im Johannes, ihr merkt, ich habe viele Bibelstellen von Johannes hier notiert. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Wenn ich mir das von Gott und von Jesus hier mal anhöre, dann muss ich sagen, das ist die große Tragödie unseres Menschseins, wenn wir in unserer Dunkelheit bleiben wollen. So wie ich jetzt hier vorne im Licht stehe, ich kann hier wenig verstecken. Ihr würdet alles mitbekommen, was ich hier mache. Ja, und das möchten wir gerne, im Dunkeln bleiben, unerkannt bleiben. Warum assoziiert man die Dunkelheit mit Verbrechen, wenn etwas das Licht scheut? Wir haben das in vielen Begrifflichkeiten, Wortspielen drin. Und doch ist Gott derjenige, der sein Licht in die Dunkelheit hineinsendet. Niemand lässt sich gerne auf seine Schattenseiten ansprechen. Aber Jesus deckt auf. Das hat er damals getan. Er hat die Dinge beim Namen genannt. Gott will, dass es bei uns hell wird, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen, dass wir nicht das Ziel verfehlen. Und Jesus hat etwas später, sagt er nochmal, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Also, wenn Jesus sich selber uns so vorstellt, dann wirbt er darum, ums Vertrauen, um nichts weniger geht es. Jesus lädt ein und stellt uns gleichzeitig auch vor die Entscheidung, wer mir nachfolgen will. Das heißt, du hast die Wahl, ob du zu seinen Konditionen nachfolgst. Nicht zu deinen, sondern zu seinen Konditionen, zu seinen Bedingungen, das, was er will. Und genau das ist dann. Und nachfolgen, das heißt doch, ihm hinterhergehen. Und ich habe also eine tolle Formulierung gelesen, sozusagen dem Staub seiner Schritte zu folgen. Sehr bildhaft. Es ist ein Entweder-Oder. Folgen oder nicht folgen, nicht halb folgen oder so etwas. Jesus lädt ein in diese Beziehung, die Lebensgemeinschaft mit ihm, eine Lichtgemeinschaft. Ich merke, dass das nicht immer angenehm ist, weil Jesus vielleicht andere Wege gehen will als ich, weil er mich bewahren will vor irgendwelchen interessanten Lichtern. Und diese ganze Werbereklame und Lichtinstallation, da ist viel Licht, aber auch gleichzeitig viel Schatten. Das ist halt die Frage. Und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, bringt mich es Jesus näher oder führt es mich von ihm weg? Eine ganz entscheidende Frage für mich. Es geht Jesus um ein ständiges Miteinander. Und ich habe ja gesagt, ein Vers mitten aus dem Zusammenhang heraus. Was ist vorher passiert? Vorher geht es um eine Ehebrecherin, eine Frau, die in flagranti ertappt wurde. Und Jesus ist ihr auf dem Laubhüttenfest begegnet. Ihre Umwelt weiß genau, wer diese Frau ist. Sie hat ihr Urteil erbarmungslos über sie gefällt. Und Jesus bringt Licht in ihr Dunkel rein. Er verurteilt sie nicht. Er gibt ihr Licht, das ihr einen Neuanfang ermöglicht. Ist doch toll. Nicht einmal Sünder, einmal versagt, einmal Fehler für immer, sondern ein barmherziges Licht. Auch das gibt es. Oder wenn wir weitergehen in Johannes 9, deswegen finde ich das toll eingebettet, ein Blinder, der den Jüngern damals als Anschauungsbeispiel dient. Und Jesus sagt auch da, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange, das heißt, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Und er gibt dem Mann das Augenlicht wieder. Er kann wieder sehen. Licht, Farben, all das. Wenn wir uns an Jesus halten, ihm buchstäblich hinterhergehen, dann haben wir genug Licht für unser Leben, um den Weg, der vor uns liegt, in ausreichendem Maß erkennen zu können. Auch bei dem Wort, Gottes Wort, das ist nicht ein Fünfjahresplan, sondern auf dem Weg, den wir gehen, ihm hinterher zu gehen. Und das ist sozusagen das Letzte, was die letzte Lichtspur, die hier noch mit reingehört, wo Nachfolger sind. Ich habe lange überlegt, wie ich das nenne. Da wird es hell. Weil das ist doch die Frage, welche Aufgabe hast du als Christ, als Mensch, der mit Jesus lebt? Was ist unser Job? Und Jesus schreibt es uns klar in unser Stammbuch. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist genauso bewusst und deutlich wie ich. Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Hätte ich jetzt demonstrieren können, aber ich traue euch das zu. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen. Und es geht immer noch weiter, weil das wäre jetzt so, hey Christian, hast du gut gemacht, toller Hecht. Nee, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Also gleichzeitig zu sagen, nicht du, er. Wir sind keine Reflektoren. Ihr wisst, Reflektoren haben durchaus ihren Wert. Am Fahrrad, wenn das Licht ausfällt, beim Auto, selbst wenn ich ohne Licht fahre, was hoffentlich nicht passiert, wenn da Licht drauf fällt, kriegt der andere mit, oh, da ist doch jemand. Das meint Jesus nicht. Wir sollen nicht nur etwas reflektieren. Wäre auch schon interessant genug. Aber Jesus sagt, das ist zu wenig. Ihr seid das Licht. Er sagt nicht, ihr sollt sein. Ihr werdet sein. Er sagt, ihr seid es. Hui. Ich weiß nicht, was ihr draus hört. Aber ich frage mich dann automatisch, sag mal, was für ein Licht verbreite ich denn? Ist das so eine Funzel, wo keiner was sieht? Ich habe zwar von der Kerze im großen Raum gesehen, aber je nachdem, was ich vorhabe, ist mir das zu wenig. Ich brauche mehr Licht. Es ist Zuspruch Jesu und es ist auch gleichzeitig Anspruch Jesu. Wir sind sichtbar und wir sollen sichtbar sein. Wir sind Lichtträger und gleichzeitig wie Johannes der Täufer Hinweis auf Jesus. Was nehmen Menschen an uns wahr? An dir. Wirklich erst einmal persönlich und dann, wie nimmt die Stadt Stade die freie evangelische Gemeinde hier in der Sachsenstraße wahr? Ist das Licht oder ist es was anderes? Schillernde Persönlichkeit? Oder was weiß ich? Ich will das nicht ausmalen. Leben wir nach Gottes Maßstäben? Bringen wir Gottes Liebe zu den Menschen? Passiert da etwas? Und es gibt solche Ansätze, sehr wohl die Herzkissen. Ist für mich so ein Signal, ein Stück Lichtstrahl rein, was wir geben. Und auch da hat Johannes etwas zu gesagt, wenn oder geschrieben, wenn wir behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also Leben mit Gott, mit seinem Wort, mit Jesus bedeutet, wir sind oftmals im Kontrast zu dem, was um uns herum alles läuft. Zu den Werten, zu den Maßstäben, zu dem, was Mainstream ist. Haben wir diesen Mut? Das meine ich jetzt nicht als Fragezeichen, sondern als Ermutigung. Als Ermutigung wirklich den Mut zu haben, Jesus nachzufolgen. Dann wird es hell. Durch uns, durch ja unsere Positionierung. Und das ist mir sehr nahe gekommen durch auch liebe Freunde, die Erinnerung der Alexei Nawalny, der im Stachel, nicht als Christ, aber durch seine Position, wo er deutlich gemacht hat, wofür er steht, mit seinem Leben. Und jetzt hat er mit seinem Leben dafür bezahlt. Oder etwas anderes. Ich war auf Klausurtagung mit Kollegen und da zählte auch jemand. Damit möchte ich auch schließen, einfach um deutlich zu machen, Leute, ihr habt die Möglichkeit, etwas von diesem Licht Jesu, was ihr in euch tragt, was euch erreicht hat, weiterzugeben. Ein Kollege erzählte, er wollte mit seiner Frau einen schönen Abend in trauter Zweisamkeit haben, schön essen gehen, einen Tisch für zwei reserviert. Sie kommen da an, Pustekuchen, nichts mit Tisch für zwei. Da saßen schon zwei und sie durften sich an den Tisch dazusetzen. Was sollte aus diesem Abend noch werden? Er wollte mit seiner Frau zusammen sein. Und es passierte etwas Interessantes. Sie kamen ins Gespräch, zögerlich, klar, all das war mit dabei und dann wird dann natürlich auch ausgetauscht, naja, was er sich so für sein Leben wünscht, wie er unterwegs ist, was gerade dran ist. Ja, wir sind gerade dabei, uns neu zu orientieren, ganz neu, sind auf der Suche. Ja, wonach suchen Sie denn? Ja, nach einem Anker für mein Leben. Steilvorlage für den Kollegen. Er sagt, ja, ich kenne den Anker. Ich weiß sogar, was da für Name da drauf steht. Da steht Jesus drauf. Und er sagte, das ist wie so eine Probe aufs Exempel. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen die Leute dann steil und sagen, danke, nein, da will ich nichts mit zu tun haben. Und dann hätten sie vielleicht woanders hinsetzen müssen oder wie auch immer. Oder aber es passiert das andere. Und er hat gewagt, sein Licht leuchten zu lassen. Und Ende vom Lied ist, das Ehepaar hat sich für einen Alpha-Kurs angemeldet. Licht, das leuchtet. Wo Nachfolger sind, da wird es hell. Nicht immer so spektakulär, aber ich glaube, wir werden mehr wahrgenommen, du wirst mehr wahrgenommen, als dir bewusst ist. Und wenn all das andere hier da ist, hey Leute, 1000 Watt Strahler ist nichts dagegen. Wir haben alle Lichtquellen sozusagen auf unserer Seite, in unserem Leben drin und strahlt es aus. Jesus, ich danke dir für dieses klare Wort, was du uns an die Hand gibst, weil du unser Orientierungspunkt bist. Und ich bitte dich für mich und für uns, um diesen Mut, uns an dein Licht zu halten und nicht eigene Lichter aufzustellen, sondern diesem Licht zu folgen. Und weil wir dir folgen, sind wir Licht. Licht für eine dunkle Welt. Herr, und schenk du mir und uns den Mut, anders zu sein, nicht mitzumachen, da wo es alle tun, sondern uns an dich zu halten und Wegweiser für andere zu sein. Danke für dein klares Wort, für deine klare Person und auch für deinen klaren Blick auf deinen Vater. Amen.